100 Tage Verteidigungsminister. Was hat Boris Pistorius bisher bewegt? Der Job an der Spitze des Verteidigungsministeriums gilt traditionell als einer der schwersten im politischen Berlin. Inmitten eines Krieges in Europa sind die Anforderungen noch höher. Boris Pistorius ist jetzt rund 100 Tage im Amt, Zeit für eine erste Bilanz also. Und zwar mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Guten Tag, Herr Dr. Mölling.
Hallo, guten Tag, Frau Mattei.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Laut Umfragen ist Boris Pistorius bei Bürgerinnen und Bürgern der beliebteste Politiker des Landes. Ist ihm auch aus Sicht des Verteidigungsfachmanns der Kaltstart im Amt gelungen?
Ja, das ist in der Tat so. Die Beliebtheitswerte sind das eine. Er hat bislang alles richtig gemacht, das kann man sagen. Es hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass seine direkte Vorgängerin so gut wie gar nichts gemacht hat und die anderen Vorgängerinnen und auch Vorgänger sich eher darin geübt haben, Dinge nicht zu gefährlich werden zu lassen, sodass er jetzt tatsächlich auf der einen Seite viel zu tun hat, er muss wirklich viel aufräumen und auf der anderen Seite die ganz besondere Situation eines Krieges hat, die tatsächlich Ausnahmen möglich macht.
Ist der Umstand, dass er die erfolgreiche Evakuierung von deutschen Staatsangehörigen und Angehörigen anderer Nationen aus dem Sudan gerade bewerkstelligt hat, ist das ein Zeugnis von Pistorius' Kompetenz oder nur eine Anekdote sozusagen?
Also natürlich wird man das medial groß ausspielen. Da muss man auch sagen, es war nicht der Verteidigungsminister und auch nicht die Bundeswehr alleine, sondern gehört das Auswärtige Amt, das Innenministerium auch mit dazu, die das alle zusammen gemacht haben. Aber Erfolg erzeugt Erfolg. Ich glaube, da schwimmt er, glaube ich, auf einer Sympathiewelle. Er hat viele Dinge erstmal auch in der Kommunikation richtig gemacht, dass ihm das jetzt hoch angerechnet wird. Darf man ihm gar nicht versagen. Die Operation ist insgesamt gut gelaufen. Von daher, ja klar, warum sollte man das nicht begrüßen und auch damit einen positiven Aspekt davon sehen, dass wir Streitkräfte haben, die so etwas auch machen können und machen müssen, weil es kein anderer machen kann.
Pistorius hat viele Probleme geerbt, die durch die Ukraine-Unterstützung noch verschärft worden sind. Können Sie die Herausforderungen der Ausgangslage noch mal kurz skizzieren, mit der er bei Amtsantritt konfrontiert war?
Also wenn man es ganz kurz versucht zusammenzufassen, hat er im Grunde genommen einen Acker geerbt, der 30 Jahre lang erst sozusagen kahl geschlagen worden ist und wo dann aufgrund mangelnder politischer Führung ein Wildwuchs stattgefunden hat. Ich habe das irgendwann mal als Rüstungsdschungel bezeichnet. Das ist, glaube ich, insgesamt der Verteidigungssektor einfach ein Dschungel, sodass sich viele Ideen mangels klarer Richtung eines Gärtners im Grunde genommen ausbreiten konnten. Man hat sich nicht dafür interessiert. Wahlen konnten sie mit Verteidigung nicht gewinnen. Und was man auch sagen muss, Verteidigung ist irgendwann schwierig geworden, weil gerade der Rüstungsbereich auf der einen Seite so kritisch hinterfragt worden ist, gesehen worden ist. Die Skandale, die dann kamen, haben ihres dazu getan. Also waren alle Minister gewarnt, diesen Bereich auf alle Fälle nicht anzufassen und damit keine Risiken einzugehen. Und das zieht sich durch die letzten, ich weiß nicht, 4, 5 Minister eigentlich durch.
Also hatte Pistorius dann auch recht, als er der Bundeswehr kürzlich attestierte, dass sie angesichts so eines brutal geführten Angriffskriegs wie etwa in der Ukraine überhaupt nicht verteidigungsfähig wäre infolge dieser Entwicklung?
Ja, natürlich. Das hat er, das haben andere vor ihm auch schon gesagt, aber dass er das in der frühen Phase auch sagt und auch sehr offen mit seiner Kritik gewesen ist, gar nicht an den Soldatinnen und Soldaten oder am Ministerium, sondern indirekt an seinen Vorgängern, fand ich gut, weil man dann tatsächlich über die Probleme reden kann, die da sind und nicht versucht, sie zu verschleiern. Also wenn man durch die Minister der letzten Jahre hindurch geht, dann gab es immer so eine Welle von, man guckt drauf, sozusagen unter die Motorhaube, stellt fest, oh verdammt, da ist ja doch einiges im Argen. Ich habe das richtige Werkzeug gar nicht, mache die Haube wieder zu und fahre so lange weiter, wie es geht. Und gehe dadurch die Probleme nicht an, die natürlich, wenn man sie nicht anpackt, von alleine schlimmer werden. Ne? Und da steht er jetzt. Ohne diesen Krieg, muss man auch sagen, hätte er nicht die politische Legitimation und die Einsicht, das alles zu ändern.
Etwas zu ändern, was Sie, glaube ich, mal als Staats- und Systemversagen im Bereich Verteidigung bezeichnet haben. Sie haben auch Anfang des Jahres so eine Art 10-Punkte-Plan vorgelegt. Also was muss der nächste Minister tun? Erstens stand da Erhöhung des Verteidigungshaushalts und Einrichtung eines Transformationsbudgets. Warum reichen die 100 Milliarden Sondervermögen denn nicht, die der Kanzler zugesagt hatte vor jetzt etwas mehr als einem Jahr.
Ja, dass die nicht reichen, war schon von Anfang an klar. Also schon in dem Moment, als die Zeitenwende ausgerufen worden ist. Auch weil sie nicht dafür gedacht waren, die Bundeswehr insgesamt fit zu machen, sondern sie waren nur dafür gedacht, das, was wir jetzt schon fast seit einem Jahrzehnt innerhalb der NATO versprochen haben, tatsächlich an großen Projekten auf die Beine zu stellen. Das sind aber, diese Projekte sind aber nackig. Warum? Da ist kein Personal mit drin, da ist auch das Benzin nicht mit drin, die Ersatzteile nicht mit drin. Alles das, was sozusagen dann danach für den Betrieb notwendig ist, ist da nicht mit drin. Und das zeigt auch, was das andere Problem ist. Boris Pistorius kann nicht warten, bis in 5, 6 Jahren die schönen neuen Geräte auf dem Hof stehen. Der muss ja jetzt die Bundeswehr fit machen vor dem Hintergrund eines Krieges und auch vor dem Hintergrund, dass seine politische Uhr für ihn läuft. Der braucht Erfolge und dafür braucht er jetzt das Geld. Inflation kommt alles noch mit dazu, das ist klar. Aber klar ist, kurzfristig hat er keine Beinfreiheit, um überhaupt irgendetwas in diesem Ministerium zu bewerkstelligen, weil ihn die Personalkosten und die Alltagskosten einfach das Geld wegfressen.
Das NATO-Ziel von 2% der Verteidigungsausgaben, das erreicht Deutschland nicht. Das hatte der Bundeskanzler in seiner Zeitenwende-Rede angekündigt. Die kommt jetzt aber nicht, diese Erhöhung. Das erreichen wir nicht. Also wie kann Boris Pistorius die Erhöhung des Wehretats um 10 Milliarden erreichen? Was er ja will.
Ja, das ist die schwerste Frage, weil wir jetzt ja schon sehen, dass in der Ampelkoalition die Ampeln quasi auf Gelb oder Rot gehen. Also diejenigen, die eigentlich dafür sind, die Bundeswehr stark zu machen, sagen, wir wollen aber jetzt nicht mehr Geld reinbringen. Eine Möglichkeit, über die ich jetzt nachgedacht habe, ich sage das ganz bewusst so, weil die ist noch nicht ausgegoren, ist möglicherweise muss man die 100 Milliarden wieder reflexibilisieren oder einen Teil davon, vielleicht 20%. Warum? Weil der Minister kurzfristige Erfolge braucht und auch die Abgeordneten, die das Geld absegnen, brauchen diese Erfolge, die sie gegenüber ihrer Wählerbasis im Grunde genommen darstellen können. Das kann ich alles total nachvollziehen, dass man jetzt sagt, naja, aber wir können doch in so einen Fass ohne Boden jetzt nicht noch weitere, schon jetzt die nächsten 100 Milliarden in Aussicht stellen. Klar, und ich glaube, man muss sehr transparent erklären, dass diese 10 Milliarden, die er jetzt braucht, eine Brücke sind, um überhaupt weitermachen zu können. Ich habe das noch manchmal bezeichnet, als überhaupt in die zweite Spielzeit oder ins Viertelfinale kommen zu können. Sonst ist er gar nicht antrittsfähig, sonst kommt er gar nicht dazu, die 100 Milliarden auszugeben. Und es ist im Grunde genommen, jetzt versuche ich mich schon sozusagen als Verteidigungsminister oder sozusagen seine Erklärung vorauszusehen, es ist letztendlich die Sicherung der Investitionen, die jetzt schon getätigt sind. Weil ansonsten verlieren wir dieses Steuergeld und wir können wieder nicht liefern. Wir sind 2 Flugstunden von hier entfernt, tobt der größte Landkrieg Europas seit 75 Jahren. Wenn wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen und auch Offiziellen in anderen Ländern sprechen, dann sagen die, habt ihr es nicht gemerkt? Wann, wenn nicht jetzt, versteht ihr, dass ihr doch eine Sicherheitsvorsorge treffen müsst? Und das aber national zu kommunizieren, vor dem Hintergrund einer völlig an die Wand gefahrenen Bundeswehr, ist natürlich total schwer, weil völlig klar ist, dass am Anfang der Investitionen sie nicht viel rauskriegen. Das ist quasi das physikalische Gesetz von Transformation oder auch von ökonomischen Prozessen. Am Anfang müssen sie unheimlich viel Energie reinkriegen, sie kriegen aber nicht viel Bewegung in das System.
Der Verteidigungsminister braucht, um diesen Prozess in Gang zu setzen, ja die Zustimmung des Bundestags. Wie kann er das bewerkstelligen? Ist da schon diese Mentalitätswende, die es ja auch braucht, ist die da angekommen?
Ich glaube, die Mentalitätswende in diesem Bundestag ist tatsächlich als erstes angekommen. Das heißt nicht, dass der vollumfänglich dafür ist, alles das zu machen, was auch mit der Zeitenwende verbunden ist. Also jetzt nicht alle sind dafür, mehr Geld in Verteidigung zu investieren. Wir haben die Leute im letzten Jahr gehört, die da versuchen, bremsend einzugreifen, weil im Grunde genommen auch ihr Weltbild hier gerade von den russischen Panzern überfahren worden ist. Sie aber trotzdem versuchen, dieses Weltbild wieder zusammenzusetzen. Das kann ich menschlich auch verstehen. Ich glaube, man muss den Blick nach vorne wenden. Wie kann Boris Pistorius das schaffen? Ich glaube, er muss einen einigermaßen plausiblen, belastbaren Plan vorlegen, der auf der einen Seite eine Vision tatsächlich ausbuchstabiert ein bisschen mehr. Diese Regierung hat sich in Form auch des Kanzlers festgelegt, die schlagfertigste Armee Europas zu bekommen. Das ist ein Superlativ. Da können sie nicht im Mittelfeld mitspielen, da müssen sie schon, da sind sie Erster. Sie wollen Klassenerster werden. Und das aber jetzt muss sozusagen in den ersten Spielminuten, die Boris Pistorius hat, muss das im Grunde genommen erfolgreich sein. Das heißt, er muss eigentlich versuchen, einen Schulterschluss mit dem Parlament hinzukriegen. Und, das gehört auch mit dazu, wir fokussieren jetzt immer so stark auf den Verteidigungsminister. Verteidigung ist ein System, wo das Außenministerium, das Wirtschaftsministerium, das Innenministerium, die spielen alle eine Rolle. Das heißt, er kann nur hoffen, dass der Kanzler, der ja im Wort steht mit der Zeitenwende, seine Macht im Kabinett auch nutzt und sagt, es geht euch alle an hier am Kabinettstisch. Verteidigung ist eine Gesamtaufgabe und ich möchte, dass die anderen Minister auch mit beitragen. Das heißt, er braucht eine Allianz, die ihm hilft, diese Jahrhundertaufgabe, ich weiß nicht, wie man es richtig eingruppieren soll, umzusetzen und alles das, was in den letzten 30 Jahren nicht passiert ist, zumindest die Möglichkeit zu schaffen, dass in der nächsten Legislatur diese Zeitenwende zur Hälfte umgesetzt worden ist.
Diese Allianz besteht natürlich nicht nur aus Bundeskanzleramt, sondern auch aus anderen Ministerien, haben Sie ja bereits angedeutet. Aber der Bundeskanzler, das Bundeskanzleramt ist eminent wichtig. Die Vorgängerin von Boris Pistorius galt eher als Platzhalterin. Und im Bundeskanzleramt gab es offenbar gegen die Umsetzung der Zeitenwende lange auch Beharrungskräfte. Kann Boris Pistorius, ist er in der Lage, die zu konterkarieren, beziehungsweise für sich, für seine Pläne zu gewinnen? Für eine Umstrukturierung zu gewinnen?
Ich überlege einen Moment. Ich weiß gar nicht, ob die Akteure so sehr dagegen sind. Das glaube ich gar nicht. Ich glaube auch, wir haben einen Bundeskanzler, der eigentlich im Prinzip dafür ist. Ich glaube, das, was, also für die Umsetzung der Zeitenwende, die er selber ausgerufen hat, das, was wir uns vor Augen halten müssen, ist, dass gleichzeitig die Leute, die gerade im Zentrum der Entscheidung sitzen, diese Art von Entscheidung, sowohl mit Blick auf den Krieg in der Ukraine als auch mit Blick auf Verteidigungsfähigkeit im Inland, bislang nie haben treffen müssen. Es gehört nicht zum Pflichtenheft eines Bundeskanzlers traditionell in Deutschland, zumindest nicht nach dem Ende des Kalten Krieges, in Verteidigung sprechfähig und quasi souverän zu sein, also zu wissen, wie das eigentlich funktioniert. Und ich glaube, das ist das, was am 24.02. allen passiert ist. Es ist, glaube ich, so gewesen, dass man tatsächlich gesagt hat, okay, jetzt machen wir mehr Verteidigung. Und man guckt rein in dieses System und sagt, oh mein Gott, hier funktioniert ja gar nichts. Das hat man aber gemacht, nachdem man im Grunde genommen die 100 Milliarden ausgerufen hat. Man wusste hier gar nicht, was man eigentlich an Voraussetzungen eigentlich vorausgesetzt hat, die nicht da gewesen sind. Und im Grunde genommen nicht bei Null, sondern bei minus 10 eigentlich startet. Und jetzt beginnt die Aufholjagd bei dem ganzen Ding. Deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig zu sagen, Politik ist Politik. Der Kanzler hat sich verpflichtet. Er steht hier im Wort und es ist die Zeitenwende des Kanzlers und nicht von Boris Pistorius.
Aber er muss sie natürlich auch durchsetzen. Gucken wir nochmal auf Boris Pistorius, was er bisher so getan hat. Er hat zum Beispiel die Führungsetage in seinem Ministerium aufgeräumt, Planungs- und Führungsstab wieder eingerichtet. Wie bringt das die politische Leitung weiter?
Das werden wir sehen. Also alles das, was Boris Pistorius in den letzten Wochen gemacht hat, am Umstrukturierung der Spitzenpositionen im Ministerium, auch das, was möglicherweise noch aussteht, als auch neue Strukturen, werden sich jetzt beweisen müssen. Aber man muss auch sagen, hätte er es nicht gemacht, hätte er wahrscheinlich gar keine Chance, weiterzukommen, ne? Viertel, Halbfinale, wie auch immer, diese Zeitenwende zu implementieren. Was die Einrichtung des Planungs- und Führungsstabs angeht, bin ich zurzeit noch ein bisschen skeptisch, weil die Idee eines Planungsstabes die eine andere ist als die eines Führungsstabes. Ein Planungsstab plant Politik Monate oder fast ein Jahr im Voraus. Er ist auch dazu da, eine unabhängige Meinung dem Minister zu geben und damit auch den Minister zu schützen vor dem, was in einem Ministerium immer stattfindet, nämlich dem Groupthink, dass man immer nur in eine Richtung denkt. Und gerade ein Verteidigungsministerium, das im Prinzip immer auf eine Lösung aus ist, traditionell, hat diese Diversität von Meinungen, hat damit immer, oder in der letzten Vergangenheit immer ein Problem gehabt. Das heißt, er braucht das. Ein Führungsstab, der operative Politik begleitet und vorbereitet, hat eine ganz andere Funktion. Im Grunde genommen brauchen sie beides. Aber es kann nicht in einer Person oder in einem Stab das Gleiche sein. Das müssen sie aus meiner Sicht organisational voneinander trennen, weil ansonsten laufen sie immer mit einer Schere im Kopf rum. Auch die einzelnen Personen, die ja den Minister beraten müssen, die müssen sich ja quasi frei halten können von den inneren Widersprüchen von Politikoptionen auf der einen Seite und der Entscheidung, okay, diese Option machen wir jetzt und die setze ich jetzt im Grunde genommen um. Da bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Aber es ist zumindest der Wille da, einen Anfang zu machen, dieses Ministerium anders zu steuern.
Unter anderem erhält ja nun auch das Beschaffungsamt der Bundeswehr eine neue Leiterin. Das ist allerdings nicht das erste Mal, dass ein Verteidigungsminister bzw. Verteidigungsministerin versucht hat, dieses Amt, das ja schon lange als problematisch gilt, also neu zu steuern. Kann dieser Tanker überhaupt auf einen neuen Kurs gebracht werden?
Kann schon. Also ich glaube, beim Beschaffungsamt, dem sogenannten BNBW, ich kriege die Abkürzung jetzt, ich versuche sie gar nicht auszubuchstabieren, es ist ja so, das ist eine nachgeordnete Behörde. Die ist in den letzten Jahren ganz stark ins Zentrum der Aufmerksamkeit geraten, weil da im Grunde genommen die Umsetzungsarbeit stattfindet. Das ist aber insofern ganz wichtig, als die politische Führung des Ministeriums auch vor Boris Pistorius vorgeben kann, was die grundsätzliche Richtung ist. Also lasse ich den Juristen komplett freie Hand und lasse sie risikofreie Verträge aushandeln, in der der Bund auf alle Fälle risikofrei gestellt wird? Oder sage ich, okay, hier gibt es ein gewisses Risiko, das muss ich akzeptieren. Das kann ich gar nicht raushandeln, weil ich dafür einen Preis von Zeit zahle und von nicht Angemessenheit des Produktes. Was ich damit meine ist, wenn Sie heute einen rechtssicheren Vertrag über die Beschaffung eines neuen Monitors machen oder eines Computersystems und dann dauert das 2 Jahre, dann sind Sie möglicherweise schon 2 Generationen weiter. Das heißt, Sie zahlen einen nicht sichtbaren Preis in der Qualität, den Sie nachher haben. Und da müssen Sie im Grunde genommen zwischen dieser Frage Qualität, Quantität und Zeit, ganz einfaches Beispiel für den Einkauf, neu justieren. Da würde ich sagen, hat Pistorius jetzt mit dem, was er in dieser Woche verkündet hat, mit seinen 4 Seiten, eine klare Präferenz auf Zeit gelegt. Die ist auch erklärbar, weil er diese Zeit eben braucht oder er braucht die Geschwindigkeit, um liefern zu können. Und macht aus meiner Sicht damit eine Vorgabe, mit der alle nachgeordneten Bereiche ab sofort arbeiten können, wenn sie es wollen. Was natürlich damit immer reinkommt, ist, jede Organisation über 5 Leute ist eine soziale Organisation, die einfach auch sagen kann, oh, der ist auch nur noch 2 Jahre da, dann gucken wir mal, dann wickeln wir das wieder ab. Das haben wir gesehen. Ne? Von der Leyen, beziehungsweise als Suda gegangen ist, als Staatssekretärin Suda gegangen ist, hat die Rückabwicklung all der Innovationen stattgefunden, die sie angestoßen hat. Ob die gut oder schlecht gewesen sind, ist eine andere Frage. Aber es zeigt die Beharrungskräfte und das ist das, was jetzt im Grunde genommen kommt. Der Minister wird jetzt sicherstellen müssen, dass das, was er als politischen Willen ausgedrückt hat, tatsächlich auch bis in die Haarspitzen seiner Organisation vordringt und umgesetzt wird. Und der erste Punkt wird kommen, wenn die erste Sache schief geht. Wenn das erste Mal ein Risiko sich quasi materialisiert und man sagen muss, okay, wie gehen wir denn jetzt damit um? Ja, haben wir einen Rechtsfall? Zahlt der Bund das? Oder wie machen wir es denn jetzt?
Mit den 4 Seiten haben Sie jetzt diese internen Weisungen gemeint, die Boris Pistorius diese Woche erlassen hat, wonach Ausrüstung und Waffen schneller besorgt werden können, nicht wahr?
Genau.
Deutschlands Reaktion auf diesen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, die Zögerlichkeit der Entscheidung, die Umsetzung der Zeitenwende, das war ja von Verbündeten mit Verwunderung, auch mit Kritik begegnet worden. Macht Pistorius das auf internationaler Bühne wett?
Er ist zumindest, so würde ich es zurzeit beurteilen, nach dem, was ich aus anderen Hauptstädten höre, er ist ein konstruktiver, positiver Baustein in dem, was sozusagen im Gesamteindruck von Deutschland da eigentlich entsteht. Die Skepsis gegenüber Deutschland ist sicherlich am Ende letzten Jahres auf dem Höhepunkt gewesen, mit Blick auf die Frage, hat die Regierung das Verteidigungsministerium im Griff und liefert es international? Und da haben alle Blicke über das Verteidigungsministerium hinaus quasi immer ins Kanzleramt geguckt. Ich glaube, da ist die Skepsis immer noch da und man sieht auch, dass das Zentrum der Macht weiterhin dort liegt im Kanzleramt. Aber man sieht, glaube ich, auch, dass man zumindest einen aktiven Spieler jetzt im Verteidigungsministerium hat, der tatsächlich Dinge gestaltet und versucht, auch einen eigenen Freiraum zu kriegen. Aber es ist auch ganz klar, es wird Dinge geben, die muss der Minister qua Amt stärker vorantreiben, als das vielleicht der ein oder andere Partner im Kanzleramt möchte. Und das werden die Momente sein, wo sich zeigt, ob er sich genug emanzipieren kann, vom Regierungschef, ich will das gar nicht an den Personen klar machen, aber Sie müssen das immer in den Funktionen sehen. Ne? Kann er genug Argumente vorbringen, auch genug politische Macht akkumulieren, um das vorzubringen? Und da ist in der Tat der Verteidigungshaushalt der erste Lackmustest. Das muss man ganz klar sagen. Das ist das, was ich auch mit dem Transformationsbudget meinte. Ob er das sozusagen jetzt in einem Koffer mitkriegt oder in die 10 Milliarden reinspielt, ist egal. Er braucht dieses Geld, ansonsten kann er seinen Auftrag nicht erfüllen. So bitter das klingt da jetzt nochmal, so mögen viele Leute das denken, dann nochmal Geld hinterher schmeißen zu müssen.
Darüber hinaus, auch über Personalien hinaus, braucht Deutschland eine neue Sicherheitspolitik?
Ja, aber was ist das? Das klingt immer so, das klingt richtig, aber ist immer ein Allgemeinplatz. Ich glaube, die, was wir gehabt haben mit der Zeitenwende in der ersten Phase, ist eine tiefe Betroffenheit. Das erste Mal seit, ja, wahrscheinlich seit 30 Jahren die Betroffenheit, oh, das könnte bis hierhin kommen. Ja, es war ja wirklich die Idee in den Köpfen teilweise da, die Russen stehen vor Berlin. Ich spitze das bewusst zu. Und jetzt merkt man, ah, okay, das ist jetzt nicht so. Und jetzt atmen alle durch, aber auch wieder ein bisschen zu viel. Das heißt, dass wir den Charakter von Sicherheit, nämlich das ist ein Gut, das man am besten schafft, als Prävention und nicht als Krisenmanagement, nicht als Nachsorge, so wie wir das jetzt in der Ukraine machen. Und alle Mechanismen, die damit einhergehen, ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Und das ist so ein bisschen das Dilemma der Zeitenwende. Auf der einen Seite ist diese neue Sicherheitspolitik, die Sie gerade angesprochen haben, wahrscheinlich traurigerweise nur möglich gewesen durch das Aufschrecken, durch den Krieg in Europa. Denn alle anderen Signale, sowohl im militärischen Bereich, aber auch mit Blick auf Klima, also Ahrtal-Katastrophe, mit Blick auf Pandemien, ne, Corona, alles das sind Dinge, wo wir nur Management gemacht haben. Wir sind immer nur hinterhergelaufen. Und ob wir das hinkriegen, diesen Schwenk im Kopf, wir müssen investieren, denn das Nicht-Investieren kostet uns nachher viel mehr Geld und auch viel mehr Wohlstand, ja, den man messbar machen kann. Ich glaube, da sind wir noch nicht, auch weil das so allumfassend ist, dass wir sehen, es geht hier nicht um ein paar Panzer, sondern es geht tatsächlich darum, dass wenn wir das erreichen wollen, dass wir einen Teil der Lebensweise ändern müssen. Und da sind natürlich einige Parteien sofort angefasst, weil das erreicht natürlich ungerechterweise nicht um die, die viel Geld haben, sondern oftmals an vielen Punkten diejenigen, die jetzt schon nicht so wahnsinnig viel Geld haben. Also die Frage ist, woher kommt denn die Kohle dafür?
Diese Überlegungen müssten ja eigentlich auch einfließen in die nationale Sicherheitsstrategie, die eigentlich schon vorliegen sollte, glaube ich, aber immer noch nicht da ist, oder?
Ja, das sollten sie. Ich glaube, wir müssen uns darauf einstellen. Ich sage das jetzt mal so, Helm auf, da wird nicht wahnsinnig viel rauskommen. Das ist zumindest der Eindruck, der sich vermittelt, eben weil sie sich verzögert und auch aufgrund der Gründe, dass es sich das nicht, dass das da nicht drin ist. Doch, man muss die nationale Sicherheitsstrategie national beiseite legen und sagen, okay, wir müssen jetzt einfach mal ins Machen kommen. Ja, also Sicherheitspolitik ist kein Dokument. Auch die Vorgängerdokumente, die Weißbücher haben herzlich wenig die sicherheitspolitische Praxis beeinflusst. Sicherheitspolitik ist eine Praxis. Und die Frage ist, tue ich diese Praxis aus der richtigen Einstellung heraus, weil ich verstanden habe, vor welchen Problemen ich stehe. Und darum geht es im Grunde genommen. Nichtsdestotrotz ist diese nationale Sicherheitsstrategie ein wichtiger Meilenstein. Sie ist die Antwort, egal wie gut oder schlecht sie ausfällt, auf die Herausforderung der Zeitenwende. Und wenn Sie im Ausland rumfragen, die warten alle, die fragen danach, sagen, wann kommt denn dieses Ding? Und wir versuchen schon paradiplomatisch zu sagen, kommt jetzt irgendwann, aber habt jetzt nicht zu viel Hoffnung da drauf. Das ist schon traurig, dass man das sagen muss, weil es auch ein Ausweis dafür ist, wie wenig strategischen Konsens es in Deutschland gibt, also welche Ziele verfolgen wir und welche Mittel sind wir bereit dafür einzusetzen. Also insofern sind wir in der proklamierten Zeitenwende als Deutschland an vielen Punkten noch nicht angekommen. Ich glaube, es ist eher die Hoffnung, dieser Krieg war so ein Schlenker und wir können auf den alten Kurs zurück. Ich glaube, es ist immer noch so eine, genau, es ist eine Zurückidee, die da drin, nicht in der Sicherheitsstrategie drin ist, aber in den Bedingungen, die diese Sicherheitsstrategie jetzt formuliert haben und in der wahrscheinlichen Wabbeligkeit, die dieses Dokument dann wahrscheinlich dann doch haben wird.
In diesem Zusammenhang wichtige Vokabel Zeitenwende. Lebt Boris Pistorius die Zeitenwende, die der Kanzler mal angekündigt hat?
Ich glaube, der Lackmustest, der kommt jetzt. Also wenn jetzt die ersten Krisen kommen, bislang konnte der Minister alle Dinge selber entscheiden. Es war in seinem Machtbereich. Jetzt kommen die Dinge, wo er politisch verhandeln muss. Und ich glaube, da wird sich zeigen, ob er diese Zeitenwende leben kann und wie er mit Rückschlägen umgeht.
Vielen Dank, Herr Dr. Mölling.
Ich danke Ihnen.
100 Tage Verteidigungsminister Boris Pistorius, darum ging es im Gespräch mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.